Ja, liebe Zuhörer unseres Radios, ich bin immer wieder erstaunt, dass es so viele Menschen gibt in unserem Land, die bereit sind zu teilen. Nicht nur vom Geld her, sondern auch Zeit, Leben, Engagement. Und es ist immer wieder eine große Auszeichnung, solchen Menschen begegnen zu dürfen. Das ist eines für mich der größten Geschenke, seit ich im Radio bin. Ich durfte viele herausragende Persönlichkeiten kennenlernen. Und so ein Tag war auch im Juni, es war der Sonntag vor Pfingsten. Ein befreundeter Mitbruder meinte unbedingt, ich sollte zum 75. Geburtstag ihm die Ansprache halten. Ja, bin ich hingegangen. Und da hat er einen anderen Mitbruder eingeladen, der seit vielen Jahren in Bolivien tätig ist. Ein ganz unscheinbarer Mann, so gute 70 Jahre, bisschen klein. Ein stattlicher Mann, wie man so sagt. Essen ist auch seine Leidenschaft, wie er es selber formuliert hat. Der Friseur hat wenig Arbeit noch mit ihm. Aber dann, als er am Nachmittag ausgepackt hat, Dias gezeigt aus seinem Leben erzählt hat, da bin ich aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Schade, dass man über das Medium Radio jetzt vielleicht nicht so wie beim Fernsehen Emotionen, Gesichter wiedergeben kann. Ich war auf jeden Fall ganz glücklich, dass ich an diesem Tag da war und ihn kennenlernen durfte. Zu meinem großen Erstaunen hat er dann gesagt, ja, Radio Horeb kenne ich, war ich schon ein paar Mal zu Gast. Ich habe ihn dann auch von mir aus eingeladen und heute sitzt er mir gegenüber. Er wird in Bolivien Padre José genannt. Josef, wir sind per Du und Sie werden verstehen, dass wir jetzt nicht da auf Sendung, auf das Sie dann überwechseln wollen. Josef, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist bei uns.
Ja, lieber Richard, ich möchte auch bei dem Du bleiben, bei dem wir einmal angefangen haben. An jenem Sonntag, an den ich mich gut erinnern kann. Ich bin froh, dass ich heute hier sein darf.
Du bist bei deinem 70. Geburtstag, im nächsten Jahr werden es 75, sehr geehrt worden. Der zuständige Minister des Landes war da, der Erzbischof, der Nunzius, der deutsche Botschafter. Es ging darum, Werk und Person zu ehren. Und man kann wirklich sagen, ohne Übertreibung, dass du der größte Sozialpionier des Landes bist, ein unglaubliches Werk hingestellt hast. Es trägt den Namen Arco Iris, Regenbogen des Friedens. Hat auch etwas mit der Gottesmutter zu tun. Sie wird ja auch immer als Regenbogen des Friedens angerufen. Wenn man dann diese enormen Häuserkomplexe ansieht, die 15 Abteilungen, Einrichtungen, die du dort errichtet hast, dann ja, ist man ganz erstaunt und betroffen von dem, was da geschehen ist. Aber gehen wir ganz von Anfang an. 54 Jahre warst du alt, als du dieses Werk in Bolivien begonnen hast. Das ist die Zeit, habe es auch hinter mir, einer gewissen Midlife-Crisis. Da überlegt man sich, stelle ich mich nochmals neu auf im Leben, mache ich Dinge ganz anders. Und nicht wenige denken, naja, okay, ein paar Jahre habe ich noch, dann komme ich halt in den Ruhestand und dann ist sozusagen das aktive Leben vorbei. Bei dir hat es da erst richtig begonnen, Padre José. Und erzähl mal jetzt, was da passiert ist, dass er mit 54 dir noch so einen völligen Neubeginn mit einer unglaublichen Dimension und Schwierigkeiten wahrscheinlich ohne Ende zugemutet hast. Was für ein Ding hat dich denn da geritten, Josef?
Ja, mal so gesagt, ich war von der bischöflichen Aktion Adveniat aus viele Jahre in meinen Ferien im Nachbarland Peru. Dort wurde ich von dem damaligen Leiter von Bischof Emil Steele hingeschickt. Und dort habe ich die Kirche Südamerikas kennen und auch lieben gelernt. Die Nähe zum Menschen, die geringe Verwaltung, die Brüderlichkeit der Bischöfe, das alles hat mich damals fasziniert. Auch die Armut der Menschen. Und dann bin ich in meine Diözese Rottenburg-Stuttgart gekommen und habe meinen Bischof, den heutigen Kardinal Walter Kasper, gebeten, ob er mich nach drüben lässt. Und ich durfte nie gehen.
Der wird dir eins gehustet haben. Wir haben auch Priestermangel bei uns. Pater Josef, was fällt dir ein? So, oder?
So war das, ja.
Okay.
Und ganz zum Schluss durfte ich dann 3 Jahre gehen, nicht in das Land meiner Sehnsucht nach Peru, weil dort eine Terrororganisation ihr Unwesen trieb und ganz viele Priester und Schwestern dort ermordet hat. Und so bin ich nach Bolivien gekommen, aber nicht mit dem Wunsch oder mit dem Traum, mit Kindern zu arbeiten. Ich wollte einfach mein Leben mit einer armen Pfarrgemeinde, mit einer armen Gemeinde teilen. Der Bischof gab mir dann eine Gemeinde am Stadtrand, wo es keine Kirche gab, kein Pfarrhaus, kein Taufbuch, kein Ministrant. Ich habe damals mit 40.000 armen Menschen ganz bei Null angefangen. Und das war eine tolle Herausforderung für mich. Meine Mitbrüder in Deutschland haben mir gesagt, du bist verrückt, jetzt denkt man an die Pension.
Eben.
Und ja, du weißt gar nicht, wie du aufgenommen wirst. Du weißt gar nicht, wie du das gesundheitlich schaffst. Bleib lieber hier und dann ist alles gut. Und ja. Aber ich habe das damals auf mich genommen, weil ich diesen inneren Drang zu den Armen auch gespürt habe. Und ich habe dort drüben also diese Pfarrei dann aufgebaut. Ich war 13 Jahre dort Pfarrer, habe eine Barackenkirche gebaut, habe ein Pfarrhaus gebaut, ein Gesundheitszentrum und natürlich viele, viele Leute gefunden, die mitgearbeitet haben beim Aufbau dieser 40.000 großen Gemeinde. Und dann kam der Erzbischof eines Tages und hat mich gebeten, ich sollte die Straßenkinder übernehmen. Und damals habe ich das abgelehnt. Der Schwabe hat ein nettes Wort, der nennt Wursteln, dass wenn ein Mensch alles macht und überall mitmengt und in jedem Topf mitrührt, aber nachher zu nichts Vernünftigem kommt. Und deshalb habe ich damals Nein gesagt. Ich war schon alt, ich war 54, ich war mit der Sprache noch anfänglich sehr beschäftigt. Ich hatte eine Gemeinde mit 40.000 Leuten und habe dem Erzbischof gesagt, das ist nichts für mich. Dann ist er traurig wieder gegangen und nach 2 Monaten kam er mit seinem Weihbischof. Und da wurde ich in die Mitte gesetzt und da war ich schon der Unterlegene. Von dreien war ich die Minderheit. Und dann sagte der Erzbischof, mach das doch bitte, ich habe keinen anderen. Du hast schon mal bei Adveniat ein Projekt gesehen und begleitet und abgerechnet. Du bekommst von Bolivien keinen Pfennig Geld von einem Staat oder einem Sozialamt oder einem Oberbürgermeister. Du musst dich vom Ausland her finanzieren, aber ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Du bekommst einen Kaplan, einen jungen bolivianischen Priester, wenn du dann Ja sagst. Und dann habe ich mich erinnert, dass wir bei der Priesterweihe unseren Bischöfen Gehorsam versprechen. Und dann habe ich gedacht, das muss doch eigentlich mal halten. Und dann habe ich gesagt zu meinem Erzbischof, also ja, ich weiß nicht, ob das große Glück für mich ist, aber ich sage Ja dazu. Und dann wurde das große Glück. Ich habe gespürt, dass wenn man Gottes Willen tut, auch wenn man sich am Anfang dagegen wehrt, dann empfängt man auch Kraft und Segen dafür.
Das wurde das große Glück. Das ist eine starke Aussage, wenn man täglich unsäglichem Elend begegnet. Wir können uns das nicht vorstellen. Kinder haben zu Weihnachten geschrieben, was sie sich wünschen. Ich wünsche mir ein paar Aspirintabletten für meine Mama. Ich wünsche mir irgendwelche Schuhe. Ich wünsche mir, dass ich in der Schule lernen darf. Und bei uns, Padre José hat es richtig gesagt, da muss man mit dem Bagger in die Kinderzimmer reinfahren, weil 20, 30 Tischtüre links, rechts vom Bord an, Fernseher, dort ein Internetanschluss. Ein Mitarbeiter von mir, ein leitender Mitarbeiter, hat gesagt, er hat jetzt mal auch bei seiner Tochter aufgeräumt, 10 Kartonen haben die Zeug da, große Kartonen rausgeschleppt aus dem Zimmer. Und bei euch haben sie nicht einmal das Allereinfachste. Josef, warum ist das so, dass die Armut die so entsetzlich ist? Warum leben die Kinder auf der Straße? Die haben doch auch Eltern.
Wir haben eben keine Eltern. In unserer Millionenstadt La Paz leben allein 30.000 Kinder auf und von der Straße. Viele haben nie Mutter zu einer Frau gesagt oder Vater zu einem Mann. In Armut geboren, aufgewachsen im Elend, ohne menschliche Bindungen, ihrer Kindheit beraubt und was das Schlimmste ist, ohne Zukunft. Diese Kinder haben in Bolivien einen Spitznamen oder einen Übernamen. Man nennt sie Wegwerfkinder. Das heißt, die Großen sagen den Kleinen, dich sollte es gar nicht geben. Du bist Müll, du bist Abfall, du bist zu viel auf dieser Welt. Du hast keinen Wert und keine Würde und vor allen Dingen, du hast keine Zukunft. Aus dir wird nichts. Und ich Ich sehe meine Aufgabe darin, diesen Kindern Vater und Bruder und Freund zu sein, nach Möglichkeit, und ihnen zu helfen im täglichen Leben und vor allen Dingen auch ihnen eine Zukunft zu schenken. Das gelingt nicht immer, weil das Fundament, auf dem wir aufbauen, das ist so brüchig. Wenn niemand Bindungen gehabt hat im Leben, dann ist es ganz schwer, dass aus diesem Kind, das so traumatisiert ist, so verletzt ist, in seinem Herzen, in seiner Seele, ein vernünftiger Erwachsener wird.
Mutter Teresa hat einmal gesagt, so die materielle Not ist schlimm, aber noch schlimmer ist, nicht geliebt zu werden. Wenn ich einem anderen Menschen sage, das hat es durchaus auch mal gegeben, bei einem Heilungsseminar habe ich das erfahren, du bist nichts wert. Oder die Mutter sagt, wenn ich damals schon die Pille gehabt hätte, wenn es damals schon gegeben hätte, würde es dich gar nicht geben. Das hat dem so den Boden unter den Füßen weggezogen, der hat sich nie mehr von diesem Satz richtig erholt. Also du sagst es eigentlich auch, die materielle Armut ist furchtbar, auch dieses Elend täglich zu sehen. Aber noch viel schlimmer ist es, nicht geliebt zu werden.
Ja, das ist das Schicksal unserer Kinder. Alle Kinder müssen auf der Straße arbeiten, um zu leben, um zu überleben. 3000 Kinder in unserer Stadt sind Schuhputzer, andere sind Lastenträger auf dem Markt, andere verkaufen Bonbons auf der Straße oder Zeitungen und können selbst nicht lesen. Die Mädchen, ich weiß gar nicht, ob man das in einem katholischen Sender sagen darf, die Mädchen verkaufen sich ihren Körper für 40 Cent von einem Euro, nicht weil sie sündigen wollen oder weil sie böse sind, sie wollen leben und überleben. Die jüngsten Mädchen, die als Prostituierte auf der Straße leben und arbeiten, sind so alt wie in Deutschland Kommunionkinder, 8, 9 und 10 Jahre. Und mal so gesagt, das Schlimmste, die schlimmste Wunde in deren Leben ist, dass sie niemandem gehören, dass sie von niemandem geliebt werden, und das tut viel mehr weh, als einen Tag Hunger zu haben.
Du hast auch im Vorgespräch gesagt, die haben mit 16 Jahren teilweise schon 2, 3 Kinder. Das sind für uns Situationen, die völlig unvorstellbar sind. Also eine unglaubliche Not auch bei diesen Mädchen.
Ja, wir haben ein Haus für diese jungen Mütter, die auf der Straße, die unter der Brücke gebären. Wir haben gerade die jüngsten beiden Mütter in unserem Haus, sind 12 Jahre, mit Kind. Die sind also mit 11 Jahren schwanger geworden. Und die haben in unserem Haus, das hat den Namen Refugio, Zuflucht, wirklich eine Heimat gefunden. Wir nehmen uns dieser Mädchen an, die total ungeliebt sind und die, wie gesagt, diesen Namen Wegwerfkinder als ein Stigma tragen, ja.
Oft sexueller Missbrauch, Bindungslosigkeit, tiefe Verwundungen. Josef, da hilft's ja nicht nur, wenn man materiell jetzt Unterkunft, Essen, Nahrung, Kleidung anbietet. Da braucht's ja was für die Seele. Habt ihr auch in der Psychotherapie etwas anzubieten?
Oh ja, ich muss 158 Gehälter bezahlen, allein im sozialen Bereich. Ich habe auch einen Gesundheitsbereich, ein Krankenhaus und sowas. Aber in diesem sozialen Bereich mit 15 großen Projekten, darunter sind 7 Heime für Kinder, gibt es 11 Psychologen, die fulltime bei uns angestellt sind. Wir tun also nicht alle verwundeten Kinder in eine psychologische Praxis schicken, über die Straße oder in ein anderes Stadtteil, sondern diese 11 Psychologen sind bei uns, um zu versuchen, die Wunden der Kinder, steter Tropfen höhlt den Stein, ganz langsam zu sanieren. Und wie gesagt, oft gelingt das und oft nicht. Ich möchte ehrlich sein, wir haben sehr, sehr viel Erfolg, aber wir haben noch sehr, sehr viel Misserfolg bei unserer Arbeit.
Ja, ich kann mir das vorstellen. Die Kinder sind ja das ungezügelte Leben auf der Straße gewohnt. Und jetzt dann plötzlich, auch wenn man das dem Kind anbietet, so diese Ordnung und die Struktur und das Aufstehen und sich einfügen in eine Gesellschaft, das sind sie ja nicht mehr gewohnt. Und deshalb kann ich mir vorstellen, hauen viele wieder ab, wenn ihr sie aufnimmt.
Ja, das ist genauso. Wenn ich ins Gefängnis gehe, ich besuche unser Frauen- und Männergefängnis in La Paz regelmäßig, und wenn das große Eisentor aufgeht, im Männergefängnis etwa, dann gibt es immer 3, 4, 5, 6 verurteilte Männer, die mich an meinem breiten Hut erkennen und mir zubrüllen: Padre José, viva Arco Iris. Das ist der Name unserer Stiftung drüben, zu Deutsch Regenbogen. Und dann kommt gleich hinter dem Viva Arco Iris: Ich bin von Arco Iris. Und dann nähere ich mich dem Gefangenen und dann sagt er oft: Weißt du, vor 15 Jahren, die 3 schönsten Monate meines Lebens habe ich in einem Heim von dir verbracht. Und dann bin ich nachts über die Mauer, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich bin in eine Jugendbande gegangen, dann wurde ich mit dem Rauschgift vertraut. Wir haben Dinge gestohlen, erst kleine, dann größere, später Autos, die haben wir nach Peru dann verkauft, bis dass die Polizei kam, und jetzt habe ich 8 oder 10 Jahre hinter Gittern. Aber dann denke ich immer, das war mal ein Kind von Arco Iris, der ist bei uns in einem Haus für längere Zeit gewesen, und ich muss sagen, ich stehe vor den Ruinen dieses Menschen. Oft bin ich Konkursverwalter unserer Kinder und nicht nur Hoffnungsträger, der ihnen eine glücklichere Zukunft schenkt. Das kann ich bei ganz vielen Menschen machen. Ich habe sicher in den 20 Jahren, und das ist auch meine Freude und meine Dankbarkeit Gott gegenüber, tausenden Kindern helfen können, aber auch vielen anderen nicht. Ich habe über meinem Bett einen Satz von der Mutter Teresa, der heißt so: Wenn in unserer maroden Welt auch nur ein Kind weniger leidet, dann ist die Welt ein bisschen besser.
Und damit hast du eigentlich schon die Antwort gegeben, wie du selber damit umgehst, mit solchen Schlägen, weil das jedes Mal wieder eine Niederlage auch für dich, für diesen konkreten Menschen, der es nicht geschafft hat, der die Freiheit und damit ja letztlich auch sein Elend gewählt hat, die scheinbare Freiheit ihn dann in diese Not gebracht hat. Wie gehst du selber damit um, Josef?
Mal so gesagt, das ist meine erste Reaktion oder meine erste Antwort. Ich bin dankbar, dass ich jemandem gehört habe. Ich bin in einer Familie nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen. Mein Vater war Gärtner. Es gab wirklich ganz, ganz wenig. Wir haben oft Hunger gehabt auch, weil man damals nach dem Krieg keine Blumen gekauft hat. Aber wir sind sehr glücklich aufgewachsen mit meinen Brüdern. Mein jüngerer Bruder ist heute Priester und ich auch. Und wenn ich in den Rückspiegel meines Lebens schaue, muss ich sagen, was ich bin und was ich habe, habe ich nicht vom Priesterseminar, sondern wirklich von meinen Eltern geschenkt bekommen. Und dafür bin ich dankbar. Und ich habe das heute Morgen, habe ich in der St. Michaelskirche bei den Jesuiten predigen dürfen. Ich habe das den Leuten gesagt: Wir feiern jetzt Eucharistie. Das Wort heißt Dankbarkeit. Und vielleicht sollte unser Dank da mal anfangen, dass wir eine emotionale Geborgenheit geschenkt bekommen haben als Kind. Und das ist oft das größte Startkapital des Lebens. Wenn ich heute belastbar bin, diesen Kindern gegenüber, und das muss ich ja sein, dann verdanke ich das jemandem. Und das ist für mich der Grund, auch dem Herrgott Dankeschön zu sagen. Und ich bin jetzt ein paar Tage wieder in Deutschland, aber was ich spüre, ist diese anspruchsvolle Haltung. Man klagt, man jammert, man weiß gar nicht mehr, dass man auf einer Insel der Seligen lebt. Ich habe gesagt in der Predigt, 90% aller Menschen auf dieser Erde haben einen geheimen Wunsch. Die wünschen sich nämlich, einmal so arm sein zu dürfen, wie die Menschen arm sind in Deutschland. Und das ist wirklich wahr, wer lobt und dankt, wer Gott lobt und dankt, der vergisst zu klagen. Das ist ein Rat, ich möchte das den Hörern gerne mitgeben, dass sie selber mal versuchen. Wenn ich immer nur das Negative sehe und klage und jammere, dann wird mein Verhältnis zu Gott nie froh und nie glücklich, und auch das zu den Menschen nicht. Vielleicht müssen wir wirklich erst krank werden, um zu begreifen, was Gesundheit ist. Vielleicht müssen wir wirklich, ich habe über das Evangelium vom blinden Bartimäus gepredigt, vielleicht müssen wir wirklich erst in ein Blindenheim oder in ein Taubstummenheim, um zu begreifen, welch großes Geschenk es ist, sehen und hören zu können. Und ich glaube, da haben wir Deutschen wirklich einen Nachholbedarf, auch unserem Herrgott gegenüber. Wir leben in einem der reichsten Länder unserer Erde und wir jammern und klagen, glaube ich, viel zu viel.
Ich habe es bei mir als eine geistliche Übung mir auferlegt, am Abend bei der Komplett, wir beten ja auch immer die Komplett zum Abschluss des Tages bei Radio Horeb, zurückzublicken und für mindestens 3, oft sogar 5 Punkte zu danken. Und da fällt einem, wenn man aufmerksam in den Tag hineinschaut, vieles ein, Briefe von Zuhörern, die äußerst dankbar sind, Menschen, die einen heute zum Beispiel zum Essen einladen, dass ich mit dir sprechen darf. Ich bin immer selber total fasziniert, auch von der Lebensleistung solcher Menschen wie du. Josef, was bist du denn eigentlich? Bist du Priester, bist du Sozialarbeiter, bist du beides, bist du gar keines von beiden?
Und einmal so gesagt, ich bin Priester, ich bin sogar ein frommer Priester. Ich kann dir als Mitbruder sagen, ich halte jeden Tag eine Stunde Anbetung, weil ich das...
Da können wir uns die Hand reichen.
Ohne dem nicht machen kann. Ich kann nicht an der Front sein, auf der Straße, im Dreck des Lebens. Ich sage das einmal so. Ich habe ja beinahe nur Negativ-Nachrichten, die von morgens bis abends zu mir kommen. Und ich brauche die Kraft von Jesus aus dem Gebet, aus der Anbetung, muss ich wirklich sagen. Und ich suche natürlich auch im sozialen Bereich, das ist, glaube ich, mein Charisma. Der heilige Augustinus hat einmal gesagt, die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Und für mich muss der Weg der Kirche der Mensch sein. Und in erster Linie der Ungeliebte, der zu kurz gekommene, der Kranke, der Alte, das Kind, der Behinderte, der Gefangene und wie die Litanei noch weiter heißen möge, du weißt, was ich damit sagen möchte, der Weg der Kirche muss der Mensch sein. Und ich bin da in Lateinamerika und auch in Bolivien bei so armen Menschen und auch bei einer so armen Kirche, das kann man sich nicht vorstellen. Es gibt auch nicht nur die Schere zwischen Armen und Reichen wird immer größer, diese Kluft, sondern auch zwischen der Kirche in Europa oder in Deutschland und der Kirche in der sogenannten Dritten Welt. Ja.
Ich kann mir das gut vorstellen, wie da täglich die Nachrichten reinkommen, da bräuchten wir Geld, dort wissen wir nicht, wie wir mit den Leuten umgehen sollen. Du hast doch mal sogar gesagt, das ist ja wie im alten Rom, der Arzt sagt mir, Padre, Daumen hoch oder Daumen runter. Ja. Die Operation dieses Kindes, kannst du vielleicht nachher gleich erzählen, kostet 6.000, 7.000 Dollar. Ein paar tausend Euro können wir machen, haben das Geld aber nicht. Jetzt musst du entscheiden, also die Heilungschancen sind gut. Daumen rauf, wir machen die Operation, Daumen runter, wir machen sie nicht. Also du entscheidest über Leben und Tod. Vielleicht zuvor noch aber diese andere Frage. Wenn jetzt da täglich so wirklich so Schwierigkeiten aufschlagen und jetzt wirst du im nächsten Jahr im März 75, warum gehst du dann nicht nach Deutschland, jetzt in den Ruhestand zurück, hast dort ein schönes, gemütliches Zimmer, kannst deine Pension genießen? Warum möchtest du dann bleiben?
Ganz einfach gesagt, weil meine Kinder mich brauchen und weil ich meine Kinder liebe drüben. Ich arbeite mit etwa 5.200 Kindern, die kein Zuhause haben. Deren Zuhause ist die Straße. Dort leben sie, dort schlafen sie. Unsere Kinder schlafen, wie sie das, wie soll ich sagen, witzig oder scherzhaft ausdrücken, im Hotel der 1000 Sterne. Das heißt, wir leben in unserer Stadt La Paz, die auf beinahe 4000 Meter Höhe liegt. Wir leben unter einem nächtlichen, sternbedeckten Himmel. Unter diesen Sternen, das heißt im Hotel der 1000 Sterne, schlafen unsere Kinder. In Hauseingängen, unter Brücken, in leeren Grabnischen auf dem Friedhof. Das ist für die das Hotel der 1000 Sterne.
Hast du auch schon mal in diesem Hotel genächtigt?
Ja, ich habe 2 Nächte in einem Grab, in einer Grabnische. Ja, bei uns in Bolivien wird ja überirdisch bestattet. Ja. Das heißt, wie etwa in Spanien oder in Sizilien, haben das viele schon einmal gesehen, nicht die Erdbestattung, sondern der Sarg des Verstorbenen kommt in eine Nische und diese Nischen sind stockwerkmäßig in die Höhe gebaut. Mhm. Und wenn dann ein Sarg Nach 30 Jahren ist er ja dann verfallen und dann kommen die Reste ins Krematorium. Dann bleiben diese Nischen oft leer. Man müsste sie auch erst herrichten. Da müsste ein Gipser, ein Anstreicher rein. Und das ist ein Unterschlupf für unsere Kinder nachts. Ja.
Und da hast du auch schon mal so als Grufti, wie man es heute so modern ausdrückt, geschlafen.
Ja, ich habe zwei Nächte ganz bewusst bei den Kindern in so einer Grabnische genächtigt, um das mal auszuprobieren am eigenen Leib, wie das ist.
Klasse. Und dann hat sie einen Hebel umgelegt und gesagt, da muss ich helfen.
Ja, das ist so. Unsere Kinder haben keine Lobby in unserer Gesellschaft. Ich bekomme auch vom bolivianischen Staat keinen Pfennig Hilfe. Von einem Bürgermeister, von einem Sozialamt, von der Regierung, obwohl ja kein Kind deutsches oder europäisches Kind ist, sondern das sind alles Bolivianer und ich muss mich vom Ausland her finanzieren. Drum komme ich alle zwei Jahre nach Deutschland und habe eine Bettelreise wie eine Sängerin. Ich bin jeden Tag auf zwei oder drei Bühnen und singe das Lied von Arco Iris und heute bei Radio Horeb, ja.
Da werden wir sicher noch darauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht noch diese eine Situation, die wir vorher angesprochen haben. Daumen rauf für das Leben, Daumen runter gegen das Leben, also lass das Kind sterben. Das ist ja für uns völlig unvorstellbar, dass so etwas, solche Situationen sich ergeben. Josef, wie geschieht denn das?
Das geschieht so. Ich habe neben dem sozialen Bereich auch einen großen Gesundheitsbereich. Ich habe ein Krankenhaus mit 120 Betten. Ich habe vier große Ambulanzfahrzeuge, jedes ausgestattet mit drei Personen. Der Chauffeur ist ein Sozialarbeiter. Dann habe ich einen Arzt in diesem Fahrzeug und eine Zahnärztin. Damit fahren wir in die Außenbezirke, in die armen Viertel, auch in ganz arme Schulen. Und behandeln alle Kinder dort gratis. Und wenn ich ins Krankenhaus komme, in diesem Krankenhaus behandeln wir alle Straßenkinder bis 18 Jahre gratis. Und da hat es ganz leichte Verletzungen. Ein Kind stolpert und verletzt sich am Knie oder am Arm. Da wird da eine Spritze verpasst, ein Wickel drum gemacht und dann ist das gut. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die haben einen Tumor im Kopf, im Gehirn, die haben eine Herzoperation vor sich, die lebensrettend sein kann. Und dann komme ich morgens ins Krankenhaus und unser Chefarzt, ein Kinderarzt, der holt mich in sein Zimmer und sagt, hör mal, mach mal bitte das Zeichen deines Daumens nach oben oder nach unten. Und das nach oben bedeutet dann Leben und nach unten, das bedeutet den Tod des Kindes. Und du kannst dir sicher denken, als Priester kann ich nicht gut den Daumen nach unten tun.
Ja, klar.
Weil das heißt, jetzt stirbt ein Kind. Und ich war ja auch mal ein Kind. Auf der anderen Seite sagt der Arzt auf meine Frage, wie viel so etwas kostet, dann sagt der Arzt oft, genau kann ich dir das gar nicht sagen. Das hängt davon ab, wie viele Tage das Kind nachher auf der Intensivstation sein muss, wie viele Tage auf der Station in einem Bett, wie viel Infusionen und so weiter. Ja. Und dann sagt er, das kostet zwischen 3.000 und 5.000 Euro zum Beispiel. Und die habe ich nicht. Und dann muss ich einen Spagat machen und das mache ich dann auch. Ich sage meinem Herrgott dann, jetzt bist du dran. Oder jetzt sollst du zeigen, was du kannst. Und dann tue ich den Daumen nach oben und dann kommt etwas, das können ganz viele gar nicht mehr verstehen heutzutage. Dann erlebe ich, dass der Herrgott eingreift. Und dann kriege ich manchmal an diesem Tag ein E-Mail von Deutschland, von einer goldenen Hochzeit oder von einem Geburtstag mit einer Null dran, 70, 80, 90 oder was, wo mir dann ein Wohltäter schreibt, lieber Padre José, ich hatte runden Geburtstag oder wir haben eine goldene Hochzeit gefeiert, ich habe den und den Betrag heute überwiesen. Und dann gratuliere ich meinem Herrgott und sage wie immer, vergelt's Gott oder Dankeschön dir, denn du lässt mich nicht allein, ja.
Das sind schon unglaubliche Beispiele auch für das Wirken der Vorsehung Gottes. Ich stelle auch viele Parallelen fest zu unserem Werk, wie der liebe Gott oft auch in letzter Minute erst dann doch wieder die Möglichkeiten gibt, weiterzumachen, Türen öffnet, wo sie normalerweise geschlossen sind. Ja, liebe Zuhörer unseres Radios, man könnte jetzt endlos da das erzählen. Sie spüren auch, das ist, so empfinde ich es zumindest, super spannend, dir zuzuhören. Eines wollte ich doch noch wissen, auch über das, die Dimensionen des Werkes werden wir uns sicher auch noch unterhalten. Josef, 100 Kinder taufst du. Werden bei dir prinzipiell alle, die sagen, ich möchte getauft werden, getauft oder wie geht das? Macht ihr da auch Katechumenat? Halten da die meisten durch?
Ja, eine tolle Frage. Es schreiben sich 400 Kinder in die Tauflisten ein. Wir machen eine ganz anspruchsvolle Vorbereitung von 4 Monaten und wer 4-mal fehlt, kann nicht mehr dieses Jahr getauft werden. Ja, der darf sich nächstes Jahr wieder einschreiben und wieder einen neuen Startversuch machen. Ja, ich möchte vielleicht noch ein kleines Wort sagen. Ich möchte alle Hörer daran erinnern, dass Jesus selbst Kind geworden ist. Und dass, als er vor 2000 Jahren zu uns kam, um unser aller Schicksal zum Guten zu wenden, als Kind in diese Welt trat. Und für mich sind Kinder nicht nur einfach Kinder. Jedes Kind hat bei Gott einen Namen und ein Gesicht. Und für mich sind Kinder auch Erinnerungszeichen an diesen Jesus von Nazareth, der als Kind zu uns gekommen ist, der Kinder ja, wie das Neue Testament es uns sagt, wirklich gemocht hat, in seine Arme geschlossen, sie geherzt, sie gesegnet hat und der den Erwachsenen auch gesagt hat, ich versichere euch das, wer ein Kind in meinem Namen aufnimmt und ihm hilft, der nimmt mich auf und der hilft mir.
Ja, das ist jetzt ein schönes Wort, um überzuleiten zum zweiten Teil der Sendung. Die Situation der Kinder auf der Straße, der Kirche im Land, auch die politische, ist ja vieles auch korrupt. All das können wir noch erörtern, auch die Dimension, die dieses Werk mittlerweile schon angenommen hat. Liebe Zuhörer unseres Radios, wir haben zuerst jetzt schon eine Zuhörerin, die ich herzlich begrüßen darf. Grüß Gott.
Ja, hallo, grüß Gott.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer Kocher, ich habe eine Frage. Ich bin eine Hörerin von Radio Horeb und möchte den Pfarrer fragen, ob das möglich wäre, dass man von diesen armen Kindern ein Kind adoptieren könnte.
Das ist eine super Frage mit der Patenschaft. Patrick José, wie schaut es da aus?
Ja, Patenschaft und Adoption sind ja zwei Paar Stiefel. Die Adoption ist im Augenblick in Bolivien ganz arg schwierig. Das ist traurig zu sagen, aber ja, ich versuche es mal zu sagen. Es sind im letzten Jahr 2 Banden aufgeflogen, die Kinder entführt und ermordet haben, um dann Organe und Netzhäute der Kinder nach Europa zu bringen, die natürlich hier, man sagt, dass in Ankara der Umschlagplatz ist für solche Organe von Kindern, die hier zu einem schwindelnd hohen Preis dann verkauft werden. Und daraufhin ist unser Volk sehr sensibel geworden und hat gesagt, jetzt kommen die Eroberer von damals, damals waren es die Spanier und die Portugiesen, aber die Europäer, sie schlachten unsere Kinder ab und sie bringen Organe nach Deutschland. Und deshalb ist im Augenblick eine Adoption in einem Nachbarland, in Peru, in Kolumbien, in Ecuador, viel leichter als in Bolivien selbst. Ich nehme an, dass diese Sperre oder ja dieses Verbot, das von der Regierung ausgesprochen wurde als Reaktion von dem, was ich gerade gesagt habe, dass das in einem Jahr oder in 2-3 Jahren wieder aufgehoben wird. Aber im Augenblick ist das so. In Bolivien, ich darf das sagen, in unserer Stadt verschwinden jede Woche 3 Kinder. Und das macht natürlich auch die Behörden aufmerksam auf ein Problem. Und so ist diese Reaktion vielleicht zu erklären.
Vielen Dank.
Lieber Josef, also eine Adoption, haben wir jetzt gehört, ist schwierig bis gar nicht möglich. Aber wie schaut es aus mit Patenschaften?
Wir machen diese Patenschaften sehr gern. Das heißt, ich brauche für ein Kind am Tag etwa 1,40 Euro, um dieses Kind in die Schule zu schicken und um ihm Schuhe zu geben und Kleidung und Hefte und Zahnpasta und ein Bett und ein, ja, das tägliche Essen und so weiter. Dieses Kind kostet uns im Augenblick etwa 1,40 pro Tag. Wir haben natürlich auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Angst vor Patenschaften. Ich möchte das ganz ehrlich sagen, diese Patenschaft sollte nicht dazu führen, dass wir nachher ein Königskind in einem Haus von ganz Armen, ich hätte beinahe gesagt von Schmuddelkindern haben, weil das eine Kind jemand hat in Deutschland, in Europa, der ihm alles finanziert, der ihm teure Geschenke schickt. Wir haben so etwas gehabt von einer Frau in Holland, die ein Kind also so verwöhnt hat, dass dieses Kind bei uns von den anderen Kindern nur beneidet wurde. Und das ist natürlich dann auch ein, oder das schafft einen Unfrieden in so einem Heim.
Ja, ist ein richtiges Problem dann. Also habt ihr so diese Patenschaften eigentlich jetzt nicht mehr so, oder?
Doch, wir haben das. Wenn das im Rahmen ist, nehmen wir das gerne an, ja. Das entsprechende Kind, was also diese Patenschaft bekommt, tut auch einmal im Jahr einen Gruß schreiben. Den müssen wir ja übersetzen. Wir müssen schauen, dass das dann keine Doktorarbeit des Kindes ist. Und auch das, was das Kind dann vielleicht geschrieben bekommt, das müssen wir ja auch übersetzen, sodass das gut. Aber dafür habe ich jedes Jahr 25 Volontäre, auch 15 von Deutschland, die an dieser Stelle wirklich sehr hilfreich sind.
Ja, da hättest du mir jetzt eigentlich schon den Ball zugespielt für die nächste wichtige Frage mit den Volontären. Das greifen wir gleich auf. Aber mir scheint es einfach nochmals Sinn zu machen, jetzt darzulegen, welche Dimensionen dieses Werk eigentlich schon angenommen hat. Das haben wir noch gar nicht behandelt, damit die Zuhörer sich auch ein Bild machen können, ja, was jetzt so diese BEARCO IRIS, diese 15 Institutionen sind, die unter dieser Stiftung, sie trägt ja den Namen, ARCO IRIS, und das gesamte Werk heißt auch ARCO IRIS. Vielleicht kannst du mal ein bisschen so diese Dimensionen klar machen.
Du meinst jetzt die finanzielle Dimension?
Auch die Dimension, welche Abteilungen das überall hat, ja, für Straßenkinder und für Mütter.
Gut.
Und so.
Da kann ich gern was zu sagen. Wir haben 7 große Heime, aber neben den Heimen haben wir noch 8 ganz große Projekte. Wir haben zum Beispiel eine Sparkasse für Kinder. Alle unsere Kinder arbeiten auf der Straße, 3000 allein sind Schuhputzer, und wenn die einen guten Tag haben, dann haben die am Abend ein paar Groschen oder ein paar Cent übrig. Und wenn sie diese Groschen bei sich halten, dann holt die Polizei die nimmt die Polizei den Kindern das Geld ab über Nacht. Und so können die Kinder bei uns dieses Geld deponieren. Und das ist für mich als Priester nicht nur ein finanzielles Projekt, um das so zu sagen, sondern vielmehr ein pädagogisches Projekt. Ein Kind hat zum ersten Mal einen Wunsch. Und dieses Kind spart auf die Erfüllung dieses Wunsches. Und das Kind sagt zum Beispiel, ich möchte ein paar Schuhe haben. Oder wenn meine Mama aus dem Gefängnis kommt, möchte ich sehr gerne eine Gasflasche für die Mama schon gekauft haben. Oder ich brauche ein Handy. Und dann kommen Kinder und sagen, Padre, ich verspreche dir etwas. Zum ersten Mal werde ich das Handy, das ich unbedingt brauche, oder einen Walkman, was auch immer das ist, nicht stehlen. Das verspreche ich dir. Und dieses Handy kostet 19 Dollar. Bei uns wird alles in Dollar, nicht in Euro gesagt oder berechnet. Und von den 19 Euro habe ich schon 10. Dann freue ich mich und dann ermuntere ich das Kind, dass es weiter spart. Und ich sage ihm dann auch, pass auf, wenn du bei 17 bist, dann kommst du zu mir und ich nehme an, dass ich dir die 2 Dollar dann dazu tun kann. Und das ist für mich ganz arg doll, wenn ein Kind dann anfängt, sich nicht an den Diebstahl zu gewöhnen. Unsere Straßenkinder leben ja auch vom Diebstahl, das muss man mal sagen. Mhm. Und ich sage den Kindern, was ihnen blüht, wenn man anfängt, kleine Dinge zu stehlen und dann nachher immer größere Begierden befriedigen muss, dass die Endstation das Gefängnis ist. Und dann freue ich mich, wenn so ein Kind sagt, Padre, ich verspreche dir, ich stehle nicht da. Gut, wir haben eine Lehrlingsausbildung in ganz vielen Sparten. Das ist ein anderes Projekt, weil wir eigentlich nicht nur unseren Kindern das tägliche Brot geben möchten. Das tun wir auch für viele, viele hundert Kinder, sondern wir möchten ihnen eine berufliche Perspektive eröffnen, sodass die Kinder später auch selbstständig ihr Geld verdienen können und heiraten können und ihren Lebensunterhalt verdienen können. Wir haben eine Schule auf Rädern zur Alphabetisierung. Und an dieser Schule oder an dieser Alphabetisierung, da beteiligen sich viele hundert Kinder. Dieses große Auto mit 40 Plastikstühlen, mit einer großen Tafel, mit Heften, mit Schreiberlingen. Dieses Fahrzeug fährt dorthin, wo die Kinder in Gruppen leben, unter der Brücke, in den Stadtpark, auf den Stadtfriedhof, in den Eukalyptuswald. Und da halten wir Unterricht. Der Köder, damit diese Kinder überhaupt oder Jugendlichen daran teilnehmen, ist ein gutes Frühstück. Und das ist dann immer das Tauziehen, womit man beginnt, mit dem Unterricht oder mit dem Frühstück. Die Kinder wollen das Frühstück zuerst, aber dann laufen wir Gefahr, dass sie nachher abhauen. Und deshalb sagen wir zuerst eine Stunde Alphabet oder Alphabetisierung und nachher bitte das Frühstück. Und Sie müssen sich vorstellen, das ist ein ganz wichtiges Projekt für uns, denn jeder Jugendliche, der ins Leben tritt und nicht lesen und schreiben kann, ist schon wieder der Sklave von morgen. Und deshalb ist dieses Projekt wichtig. So, jetzt höre ich mal wieder auf, sonst rede ich viel zu lange.
Danke. Wir nehmen jetzt noch Herrn Hager aus Radolf Zell auf Sendung. Meine Kinder in La Paz brauchen eine Zukunft. Wie ich meine, ein sehr spannender, lebendiger, packender Vortrag von Padre José Neuenhofer, Mitglied des Schönstatt Priesterbundes. Herr Hager, Sie sind der Nächste.
Ja, ich hätte zwei Fragen. Und zwar zunächst mal, wie ist eigentlich die soziale Lage in Bolivien? Ich habe mal gehört, das Land verfügt über große Bodenschätze, also unter anderem Kupfer und so weiter. Wird das gar nicht an die Bevölkerung irgendwie weitergereicht? Ist praktisch die Schere zwischen Arm und Reich sehr groß? Und dann hätte ich die andere Frage. Sie beherbergen Kinder bis 18 Jahren. Was wird aber aus den Jugendlichen über 18 Jahren? Das hätte mich auch noch interessiert.
Gut, zunächst zur ersten Frage. Sie haben da recht. Bolivien ist von der Möglichkeit her eines der reichsten Länder unserer Erde. Wir haben eigentlich in unserem Boden alles, was der Herrgott da reingelegt hat. Gold und Silber, Erdgas. Wir haben noch nie einen Liter Treibstoff eingeführt. Was Sie sagten, Kupfervorräte oder Vorkommen haben wir wenig, aber unser Nachbarland Chile ganz, ganz viele. Wir haben in unserem Land 63% der Lithiumvorkommen auf der ganzen Erde. Und das ist ja ein Rohstoff, der die Zukunft irgendwo mitprägt.
Ja, ja.
Dieses Land ist so ausgebeutet worden und es ist so korrupt im Augenblick, dass von diesen Reichtümern eigentlich unser Volk überhaupt nichts hat. In Bolivien ist es so, dass von den 9 Millionen Bolivianern 70% in Armut leben und 20% in extremer Armut. Das heißt, ihnen fehlt das tägliche Brot. Und da gibt es einen riesen Widerspruch zwischen der Möglichkeit und der Wirklichkeit in unserem Land. Und die zweite Frage, das ist vor allen Dingen eine Schicksalsfrage unserer Mädchen. Wir leben in einer Macho-Kultur. Der Mann hat alles zu sagen, die Frau hat nichts zu sagen. Die Frau kriegt jedes Jahr ein Kind gemacht, die muss beim Vieh bleiben, bei den Kindern, hinter dem Herd, an der Küche. Und bei uns ist das so, dass die Mädchen auch kein Selbstbewusstsein haben. Das war früher schon so, als ich Pfarrer war, wenn ich einen Kerl getauft habe, dann stand praktisch die Musikkapelle vor der Kirchtür und die Bierkästen, weil da ein Kerl getauft wurde. Wenn ich eine Kerlin taufte, dann sagte oftmals die Mutter, Padre José, es ist leider mal wieder nur ein Mädchen. Und sie machen dann schon an dem Tonfall, die Mutter will sagen, Padre, ich habe Pech gehabt. Ich hätte so gerne einen Jungen gehabt. Und das merken wir bei unseren Mädchen, die leiden an dieser Geschlechterrolle.
Ja.
Und deshalb machen wir das so in unserer Arguiris-Familie. Die Mädchen können bis 22 Jahre bei uns bleiben. Wir haben ein Heim eigens für diese Kinder, für diese Mädchen von 16 bis 22 Jahren. Denn wenn ich die mit 16 an die Luft setze oder auf die Straße setze, dann sagt mir manches Mädchen, Padre, wo gehe ich heute Abend hin? Ich bin von der Prostitution zu dir gekommen mit 13, mit 14. Jetzt bin ich drei Jahre bei euch. Ich habe keine Wurzeln. Ich kann im Leben nicht meine Frau stehen, um es so zu sagen. Und dann haben wir für diese Mädchen von 16 bis 22, und das sind 6 entwicklungspsychologisch sehr wichtige und wertvolle Jahre. Und auch wenn jemand 22 ist, dann wird dieses Mädchen nicht am Geburtstag rausgeschickt. Aber dann kommt so langsam die Sozialarbeiterin und redet mit dem betreffenden Mädchen, weil wir natürlich auch nicht möchten und das uns auch nicht leisten können, dass das Mädchenheim nachher ein Altenwohnheim wird. Ich sag das mal so. Sondern dann sagt die Sozialarbeiterin, hast du denn schon einen Freund oder wie wäre das denn, wenn du jetzt in einem halben Jahr, so lange gebe ich dir noch, wenn du dir da eine Freundin suchst oder zwei und dann mietet ihr euch ein Zimmer, ihr werdet noch weiter von uns betreut, aber an der langen Leine, du bist nicht mehr unter unserem Dach, aber du gehörst zur Familie Arguiris. Wir haben 2 Sozialarbeiterinnen, die gar nichts anderes tun, als unsere früheren Mädchen und Jungen zu begleiten.
Ja, danke, Herr Hager, waren sehr wichtige Fragen. Meine Straßenkinder in La Paz in Bolivien brauchen eine Zukunft. Bei uns ist zu Gast Padre José Neuenhofer. Schön, dass du hier bist, Padre José. Wir haben schon von der Möglichkeit gesprochen, wie man helfen kann. Patenschaften wurde schon eingebracht. Adoption, haben wir gehört, ist sehr schwierig bzw. unmöglich. Und dann fiel schon das Stichwort Volontäre. Es ist auch bei uns im Radio wichtig, eine immer wichtigere Säule, dass Personen ein ganzes Jahr im Radio sein können. Und das gibt's auch bei euch. Wie schaut denn das konkret aus? Woher kommen diese Leute und was haben sie zu tun?
Ja, wir haben jedes Jahr 25 Volontäre etwa. Davon sind 15 oder 16, auch mal 17 von Deutschland. Und die anderen sind von Europa und von Nordamerika. Das ist eine unvorstellbar große Hilfe für uns, obwohl diese jungen Leute, die ja ohne Berufserfahrung zu uns kommen, die kommen zwischen Abitur und Studieneinstieg, die kommen alle mit falschen Voraussetzungen. Die wollen helfen und wollen sich einbringen und sich auch verschenken und merken, dass sie nachher selbst die Beschenkten sind. Hm. Und dass sie nicht nur Geber sind, sondern vielleicht oft viel mehr Nehmer. Diese Leute müssen sich vorbereiten. Es gibt bei uns 2 Bedingungen. Sie müssen sich für ein Jahr verpflichten, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass all die Kurzzeithelfer, die so in den Semesterferien kommen, das ist für uns mehr Last als Hilfe, um es ehrlich zu sagen. Und wir laden diese Leute ein, uns zu besuchen, ihre Nase in alle Projekte zu tun. Wir zeigen denen Arguiris und unsere Arbeit, aber sie sind keine Mitarbeiter bei uns. Gut, und die Mitarbeiter, wie gesagt, die müssen sich verpflichten für ein Jahr und sie sollten Spanisch können, wenigstens ja anfänglich. Und wir machen eine großartige Erfahrung damit. Diese jungen Leute müssen sich hier in 2 Seminaren vorbereiten. Und die ersten 5 Tage, wenn sie nach drüben kommen, ist auch ein Vorbereitungsseminar, das ich mit denen halte, um die ein ganz klein bisschen in die politische Wirklichkeit, in die Kultur, einzuführen und dann natürlich auch, um ihnen Arco Iris zu zeigen. Und dann ist es so, dass wir diese jungen Leute mal erst ihre Wünsche sagen lassen. Und wenn dann einer sagt, mein Papa ist Arzt und ich soll mal die Praxis übernehmen zum Beispiel, dann bietet es sich beinahe selbstverständlich an, dass dieser junge Mensch im Krankenhaus bei uns arbeitet. Denn der möchte das und er kann bei uns Dinge von ganz nah mitbekommen. Er darf zum Beispiel in den OP oder bei einer Operation dabei sein. Das darf man in Deutschland, ich glaube, im 10. Semester der Medizin. Und der redet bei uns mit dem Chirurgen und der nimmt den unter den Arm und führt den zu dem Patienten und an den Operationstisch. Und der junge Mensch bekommt Dinge mit, die hier in Deutschland erst verspätet ihm geschenkt werden. Oder ein anderer junger Mensch sagt, ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll später. Ich möchte dieses Jahr gerne benutzen, um mich kennenzulernen und um einen Weg zu finden. Gut, dann sagen wir diesem jungen Menschen, bist du denn einverstanden, wenn du bei der Kinderspeisung hilfst oder wenn du auf der Straße, wir haben 23 Sozialarbeiter, von denen die Hälfte auf der Straße direkt arbeiten, die haben also keinen Schreibtisch und kein Büro und gar nichts, sondern die gehen morgen um 8:30 auf die Straße, setzen sich irgendwo auf den Bordstein und dann kommen Kinder zu denen und sagen, mir tut der Zahn weh oder ich habe Hunger oder wo kann ich denn übernachten, gibt es da was? Und diese jungen Leute machen diese Erfahrung dann, dass Armut ihr Leben verändert oder bereichert. Ich kann das an einem Beispiel vielleicht noch erzählen.
Gerne.
Wir hatten eine wirklich junge Dame aus einem fürstlichen Haus hier in Deutschland. Die kam zu uns und die wurde im Familienprojekt eingesetzt. Wir betreuen 147 alleinstehende Mütter zurzeit mit einer Unsumme von Kindern, von ihrem Mann verlassen und diesen Kindern fehlt oft alles. Und wir schenken diesen Leuten zunächst einmal für ein Jahr, aber oft muss das verlängert werden, 25 Euro im Monat. Das ist ein Geld zum Überleben, zum gar nichts mehr. Und dieses junge Mädchen hat in diesem Familienprojekt gearbeitet und kam zu einer Mutter, die war kurz über 30 und hatte 6 Kinder. Deren Mann wurde auf der Straße angefahren und umgefahren und totgefahren. Und diese Frau hat jetzt nichts. Das kann man nicht mit Deutschland vergleichen, wo es dann eine Rente gibt oder
Versicherung,
wo der Unfallverursacher etwas bezahlen muss. Die Frau bekommt kein Kindergeld. Die hat 6 kleine Kinder. 2 müssten in den Kindergarten, aber sind bei der Mutter. Und 4, die gehen in die Schule. Und 2 gehen morgens zur Schule und 2 mittags. Und um die Mittagszeit kommen die Morgenklässler heim und lassen ihre Hose und ihre Schuhe den beiden Geschwistern, die damit am Nachmittag in die Schule gehen. Und das erlebt ein Mädchen, das hier bei sich im Kleiderschrank 20 Hosen hat, die Zahl ist jetzt von mir, vielleicht sind es sogar noch mehr, und die auch 20 Paar Schuhe hat. Und die Schuhe sind Sommer und Winter und Schnee und Strand und Disco und ich weiß nicht alles da. Und dieses Mädchen ist so in ein Loch gefallen, die hat tagelang geheult, weil sie gesagt haben, wo bin ich denn und wie gibt's das denn? Und Kinder, die ihre Hose an ihre Geschwister weitergeben müssen, weil die damit zur Schule gehen. Und das wollte ich sagen, das ist oft ein Prozess, der unheimlich positiv wirkt für junge Menschen. Die kommen alle nach hier zurück und bleiben uns verbunden. Sobald die können, kommen die zu einem Freisemester oder die kommen mit ihrer Freundin wieder zu uns und in den Ferien wieder zu uns. Ganz viele Volontäre helfen uns auch nachher, weil sie der Oma sagen, wenn sie 80 Jahre wird, hör mal, du könntest ja eigentlich auf Geschenke verzichten, du hast ja eigentlich alles, was du brauchst, tu da ein Sparschwein aufstellen für Arco Iris. Wir haben von unseren Volontären ganz viel Hilfe und nicht nur materielle Hilfe, sondern die bringen sich ein und wie gesagt, jedes Jahr 25. Ich möchte auf diese jungen Kräfte nicht verzichten.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist doch ein riesiges Potenzial, das hier aufgebaut wird. Da rekrutieren sich auch zukünftige Helfer, vielleicht Leute, die auch ganz einmal bei dir bleiben wollen. Sparschwein, hast du gesagt. Josef, wie viel Geld brauchst du im Jahr?
Ja, wenn ich das sagen darf, ich brauche in diesem Jahr 900.000 Euro nur im sozialen Bereich. Unser Krankenhaus ist da gar nicht mitberechnet. Ich habe eben schon gesagt, ich muss 158 Gehälter bezahlen. Natürlich keine deutschen Gehälter, sonst bräuchte ich ein paar Millionen. Mhm. Aber das summiert sich natürlich auch, kleinere Summen. Wir geben jeden Tag 950 Kindern zu essen. Wir haben in diesem Gesundheitsbereich diese vier Ambulanzen, die uns viel Geld kosten, weil damit alle Kinder gratis behandelt werden. Wir haben in unserem Krankenhaus, aber das ist wieder ein ganz anderes Projekt, die Pflicht oder diesen Vorsatz, und den erfüllen wir bis jetzt, dass wir allen Straßenkindern bis 18 Jahren jede Behandlung gratis geben. Und nachher ist das so, wir haben eigentlich das Prinzip zu sagen, alles kostet was. Eine Minisumme, man kann bei uns, wir haben 5 Zahnärzte für unsere Kinder. Man kann bei uns zum Zahnarzt gehen, sich auf den Stuhl setzen und da eine Stunde oder anderthalb Stunden bleiben und ich sage immer, sich rund erneuern lassen, von links nach rechts, von oben nach unten. Und dieses Kind muss 10 Cent von einem Euro für die Zahnarztbehandlung bezahlen. Für mich kostet das unendlich mehr. Das kann man sich ja denken. Und aber wir möchten eigentlich auch, dass das arme Kind einen symbolischen Beitrag zu seinem Glück dazu tut. Der Padre José oder die Fundación Arco Iris gibt das viele, das Große, das, was kostspielig ist. Aber wir möchten nicht, dass das Kind meint, alles kommt vom Himmel in den Schoß vom Padre José, der kriegt die Schecks so einen nach dem anderen. Einmal stimmt das ja nicht und das ist auch sicher die falsche Pädagogik für unsere Kinder.
Nochmals vom Staat, obwohl ja doch große Einkommensquellen da wären, Rohstoffe, kommt überhaupt gar keine Hilfe. Warum ist denn das so furchtbar?
Ja, das ist auch in anderen Ländern mit so viel Straßenkindern der Fall. Kinder haben keine Lobby. Kinder, ich sagte das eben schon in der Sendung, haben den Übernamen Wegwerfkinder. Unsere Kinder leiden an dieser Wunde und sie haben praktisch nur Arco Iris. Gut, es gibt auch andere kleinere Organisationen, die an der Seite der Kinder arbeiten. Es gibt bei uns einen Mittagstisch, den eine Ordensgemeinschaft inszeniert hat, wo jeden Tag auch 150 arme Menschen, darunter sind auch viele Kinder, essen können. Also ich bin nicht der Einzige, der in Bolivien oder der in La Paz was Gutes tut. Das möchte ich also bitte klarstellen. Aber vom bolivianischen Staat bekomme ich nichts. Ich kann das ganz einfach sagen. Ich bekomme von Deutschland in dieser Tournee, die ich da in 2 Monaten absolviere, jetzt, ich tue das mal so ausdrücken, mit 109 Veranstaltungen, darin oder damit finanziere ich mich zum großen Teil. Wir haben Daueraufträge, wir haben Spenden. Das Kindermissionswerk, diese Sammelstelle der Sternsingergelder, das ist die kirchliche Institution der deutschen Kirche, die uns unterstützt. Denn dieses Geld wird von Kindern gesammelt und soll auch in erster Linie für Kinderprojekte eingesetzt werden. Und dann bekomme ich Geld von Schulen oder von Schulklassen, von Kindergärten, von einem Rotary-Club. Wir haben 3 Kegelclubs, die für unsere Kinder kegeln. Wir haben Theatergruppen in dörflichen Gemeinden, die uns ihr Jahresbudget spenden, weil sie sagen, wir machen alles gratis und wir möchten das gern für einen guten Zweck tun. In Deutschland bekommen wir auch sehr viel kleinere Spenden oder auch größere, muss man sagen, durch Leute, die einen runden Geburtstag feiern, 50, 60, 70, 80 oder, ich sagte es glaube ich eben schon, goldene Hochzeiten, wo ältere Menschen sagen, wir haben gelebt, wir haben eigentlich alles und können uns auch Wünsche erfüllen. Wir brauchen jetzt keine riesigen Geschenke mehr in unserem Alter. Wir tun das für arme Kinder in Bolivien, sammeln und dann weiterschenken. Das ist also mein Fanclub, sage ich immer, hier in Deutschland, der mich unterstützt. Ich selbst komme aus Mönchengladbach. Ich weiß nicht, ob man das in Bayern sagen darf, aber auch dort gibt es Fußballer, diese Borussia Mönchengladbach, die unterstützt meine Straßenkinder.
Wie machen die das?
Ich darf bei einem Bundesligaspiel, da darf ich sammeln. Das tue ich mit 40 Schützen, weil man ja nur vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel sammeln darf. Und das kann ich ja nicht alleine. Und ich werde da interviewt und da werden auch einige Dias von unseren Straßenkindern an diese Mega-Leinwände projiziert. Und dann sagt der Präsident von Borussia, dass die Leute mir ein wenig helfen sollen, wenn sie können. Und dass Borussia für jeden Euro, den ich sammle, einen Euro dazu tut.
Das ist schon stark.
Ja, und ich sammle, das kann ich sagen, ich hoffe, das erfüllt unsere Hörer nicht mit Neid, sondern mit großer Freude. Ich sammle immer so etwa 12.000 Euro bei diesem Spiel und dann bekomme ich 12.000 Euro dazu und dann gehe ich happy vom Stadion natürlich.
Patrick José, du hast 109 Veranstaltungen, also schon ziemlich anstrengend, von wegen jetzt hier irgendwie Urlaub in Deutschland machen, immer das gleiche Lied singen, hast du gesagt, immer die gleiche Platte auflegen. Wenn jetzt jemand sagt, das ist enorm beeindruckend, der Mann ist glaubwürdig, er hat eine Spiritualität, der setzt sich für Kinder ein, das muss man unterstützen, er möchte dich in seine, vielleicht ein Priester, ein Pfarrer, seine Pfarrei einladen. Hättest du da überhaupt noch Möglichkeit? Oder was muss man da tun?
Ja, mal so gesagt, ich bin jetzt ziemlich ausgebucht, das kann man sich denken.
Ja.
Ich habe jeden Tag, bin ich auf 1, 2 oder 3 Bühnen, am letzten Montag sogar auf 4, da bin ich 508 Kilometer mit einem Leihauto gefahren, um diese 4 Pflichten da erfüllen zu können.
Unglaublich.
Und ja, und ich mache das aus Liebe zu unseren Kindern, weil wir wirklich das Geld brauchen und ich muss mich da schon anstrengen, aber ich tue das gern, weil ich weiß, für wen ich das tue.
Ja. Ja, jetzt darf ich natürlich auch noch die Bankverbindung durchgeben. Es ist die Kreissparkasse Rottweil, R-O-T-T-Weil, Kreissparkasse Rottweil. Es ist die Kontonummer 960 69, die Bankleitzahl ist 642 642 540. Patrick José, du bist jetzt 74, schon nach einer Zeit, wo man die Ernte des Lebens einfährt. Es würde mich jetzt schon interessieren, wie ist denn das so, wenn man jetzt, du wirst natürlich auch zurückblicken, du wirst auch irgendwie Bilanz ziehen, hast du ja gesagt, nächstes Jahr ist endgültig Feierabend, ich trete in die zweite Linie zurück. Und der Tag kann ja kommen, wo du mal in die letzte Linie zurück musst, wo das nicht mehr nur eine Übung war, die 1000 Sterne über sich zu haben und der Gruft zu liegen, sondern wie geht's denn dir? Also ist das, wenn du mal bei so einem Abend zurückblickst und sagst, Mensch, lieber Gott, danke, mein Leben hat echt einen Sinn gehabt, dass ich weiß, wofür ich gekämpft habe, war schwierig. Wie geht's dir so?
Ja gut, ich freue mich natürlich über mein Priestertum, dass ich vielen Menschen helfen kann. Ich habe eben schon gesagt, ich habe sicher tausenden Kindern geholfen und ich hoffe, dass die mich in der Ewigkeit mal erwarten und auch die Tür für mich zum Himmel öffnen. Das ist ja nicht so selbstverständlich, da wir Priester, wir meinen immer, wir wären schon mit beiden Füßen im Himmel, aber ich hoffe, dass die Kinder gute Fürsprecher sind und sich auch ein bisschen revanchieren, um das einmal so auszudrücken, für das Geschenk, das ich ihnen oder vielen von ihnen Vater und Freund und Bruder sein durfte. Und mal so gesagt, ich freue mich auf die Ewigkeit und ich freue mich, dass ich dann ein bisschen mehr ausruhen kann.
Ja, ein anstrengendes Leben, forderndes Leben. Padre José Neuenhofer war das bei uns zu Gast, Bolivien. Meine Straßenkinder in La Paz brauchen eine Zukunft. Es geht jetzt ja auch bald auf die Weihnachtszeit zu. Zumindest was die Geschäfte anbetrifft, haben sie sich alle schon weihnachtlich geschmückt, die meisten zumindest. Vielleicht denken wir dann auch an die Not in anderen Ländern der Erde. Padre José hat gesagt, wir leben hier wie auf der Insel der Seligen, sogar noch in Europa, wo ja doch schon ein ganz anderer Standard gegeben ist, ist Deutschland näher hin nach Bayern nochmals herausragend, so gut wie kaum eine Arbeitslosigkeit, die Wirtschaftskrise, die wir auch gut weggesteckt haben. Da könnte sich manche Dankbarkeit auch darin zeigen, dass man halt auch mal gibt, vielleicht ein bisschen mehr. Es darf durchaus ein bisschen mehr sein und wie Mutter Teresa zu sagen pflegt, es darf ruhig auch wehtun. Da sind wir Deutschen in der Regel eigentlich gar nicht so schlecht auf diesem Gebiet. Wir lassen uns ansprechen und ich hoffe, dass Sie sich ansprechen lassen von der Not, die Sie jetzt eben gehört haben. Padre José, wie hoch ist denn der Verwaltungsaufwand? Diese Frage muss ich schon noch losbringen.
Ah, das kann ich mit Stolz und Dankbarkeit sagen. Ich habe kein Hilfswerk, das hier in Deutschland Kosten verursacht. Wir haben diesen Förderverein für die Straßenkinder in Bolivien mit dem Sitz in Rottweil. Ich muss dazu sagen, ich war in Rottweil in der Stadt und im Kreis Rottweil 24 Jahre Priester, Jugendseelsorger und nachher Pfarrer. Und deshalb habe ich da so viele Wurzeln. Wir brauchen Geld. Das praktisch das Einzige, was wir an Unkosten haben, sind die Portokosten, um die Spendenbescheinigungen fortzuschicken. Aber diese Portokosten, die bestreiten wir mit den Mitgliedsbeiträgen. Wir haben einen Verein und wir haben etwa 100 Mitglieder. Und diese Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag. Und von diesen Jahresbeiträgen bezahlen wir das Porto. Ich kann also jedem wirklich sagen, wer uns einen Euro schenkt, der schenkt den Kindern einen Euro. Wir brauchen kein Geld für gemietete Häuser oder gemietete Büros, für Reisen nach Bolivien. Wer nach Bolivien reist vom Vorstand, der muss diese Reise selbst bezahlen. Und noch einmal, wir haben keine Verwaltungskosten, sondern das Geld kommt den Kindern direkt zugute.
Also helfen wir, wo es möglich ist. Padre José, zum Schluss noch einige Gedanken von dir zum Abschied und ich bitte dich dann noch um deinen Segen.
Ja, ich möchte einfach meinen Dank ausdrücken, lieber Richard, dass du mich eingeladen hast. Wir haben uns erst vor kurzem kennengelernt und ich fühle mich wirklich beglückt und beschenkt, dass ich hier sein durfte. Und auch, dass das Gespräch, vor dem ich natürlich einen kleinen Bammel hatte, dass das so gut gelaufen ist. Ich möchte allen Zuhörern danken, die jetzt eingeschaltet waren und die ein wenig mit der Not der Kinder, aber auch mit meiner Berufsfreude oder mit meinem Berufsglück konfrontiert worden sind. Ich bin wirklich ein glücklicher, ein froher Pfarrer und ich bin dem Herrgott dankbar, dass ich vielen armen Menschen dienen darf. Ja.
Wir bitten noch um deinen Segen, Padre José.
Ja, guter Gott, schließe alle Straßenkinder in dein Herz, begleite sie und sorge für sie. Lass uns wieder daran denken, dass unsere Kirche vom Wesen her missionarisch ist. Gibt das jeder von uns sich als Missionar weiß, dass unsere Missionsarbeit daheim beginnt, aber nicht daheim endet. Schenk uns ein großes Herz für die Not in der Welt. Segne alle Missionare, die dein Wort und deine Liebe zu den Menschen bringen. Und segne ganz besonders die Kinder, die niemandem gehören, damit sie dir gehören. Und segne jeden von uns und gib, dass unser Leben auch für andere zu einem Segen wird. So segne alle Kinder auf unserer Erde, alle Kinder, die ohne familiäre Bindungen und ohne emotionale Geborgenheit aufwachsen, der gute und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.